ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und ja, der Esel stellt sich immer zuerst vor. Ich bin nicht alleine hier, denn ich habe den Dennis dabei. Hallo Dennis.
Hallo.
Ja, und wir haben wieder ein wunderbares, ja, ich würde mal fast schon sagen JRPG bei uns. Oder besser gesagt, du hast es bei dir. Du hast was getestet.
Richtig. Und zwar habe ich das Remake von Trials in the Sky First Chapter getestet. Ursprünglich 2004 als Pixel Optik, auch bekannt unter dem Namen The Legend of Heroes 6, Trials in the Sky FC. Ja, es ist ein verdammt langer Name und da will noch einer sein Kingdom Hearts hätten langen Titel.
Ja, das stimmt.
Und ja,
es ist finde ich es ja schon wild, dass der Name sich so verändert hat. Jetzt einfach nur noch so Trails in the Sky First Chapter, während die ganzen anderen Zusätze weggefallen sind. Ist es kein Legend of Heroes Titel mehr? Dieses Blablabla verschwindet auch.
Ja, es hat aber auch einen kleinen Hintergrund. Und zwar die Trials-Reihe an sich, die besteht ja aktuell aus 12 Spielen. So, die auch alle bis jetzt im Westen rausgekommen sind, allerdings auch nur auf Japanisch und Englisch komplett. Diese 12 Spiele, die spielen alle in einer einzigen Welt, so, sind aber nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Trilogien und Quadrologien. So, dass man jetzt nicht geforst ist, von ganz am Anfang anzufangen, alle 12 durchzuspielen. So, also, ne, es gibt da mehrere. Es gibt einmal, wie schon bei unserem Remake, die Trials in the Sky Saga. Das FC, was du gerade angemerkt hast, das stand übrigens für First Chapter. So, und entsprechend gibt's auch noch einen zweiten und dritten Teil, die dann Second und Third Chapter einfach nur heißen. Und dann gibt es halt noch, was in der gleichen Welt spielt, aber in einem anderen Kontinent, gibt es ja noch Trials of Cold Steel und dann gibt es noch Trials of Asia, was auch wiederum woanders spielt. Und was alle gemeinsam haben, ist halt, dass hin und wieder halt Charaktere oder Referenzen zu bestimmten Handlungssträngen, die aus anderen Spielen passiert sind, mal erwähnt werden. So. Also es ist halt, ja, wie soll man sagen, es baut auch, also wenn man alles gespielt hat, kennt man einfach die gesamte Story von der gesamten Welt, einfach so.
Das ist doch an sich schön, wenn man alles kennt. Ich find's auch immer schön, wenn es halt so Reihen gibt, wenn es Anspielungen gibt zu den anderen Teilen oder Charaktere wieder auftauchen.
Genau, das macht da die Trials-Reihe halt besonders. Also. Ja. Aber wir fokussieren uns jetzt mal hier auf Trials in the Sky First Chapter. Das ist genau. Erste Teil der Trilogie zu der entsprechenden zwölfteiligen Reihe der gesamten Welt, um die es geht. Und in dieser spielen wir die beiden Charaktere Estelle und Joshua, die eigentlich auf dem Weg sind, sogenannte Bracer zu werden. Bracer sind Personen, die sich halt darum, also es ist eine Gilde und diese Gilde versucht halt Menschen in Not bei Problemen zu helfen und zu schützen. Ne? Und wir fangen mit den beiden als Junior Bracer quasi an und innerhalb der Story passieren halt so Geschehnisse und teilweise auch so ein bisschen politisch, teilweise auch ein bisschen zu froh. Also es passiert ganz viel so. Und im Laufe des Abenteuers verbinden wir uns halt auch mit sehr vielen Charakteren und gehen von Region zu Region, um herauszufinden, was hinter bestimmten Dingen steckt. Also soweit will ich jetzt auch nicht auf die Story eingehen.
Ja, das ist ja vollkommen okay. Ich glaube, einen guten Story-Einblick bekommt man auch, oder zumindest so eine Einführung. Es gibt ja halt auch eine kostenlose Demo auf Steam, die man sich runterladen kann. Bestimmt auch auf den anderen Plattformen.
Ja, genau.
Die Demo hatte ich halt selber auch schon reingeguckt.
Ja, also die Demo gibt es halt, wie du schon sagst, für alle Plattformen komplett. Sie beinhaltet den kompletten Prolog des Spiels. Und dieser komplette Prolog, da kann man sich schon mal drauf freuen, wenn man mal eben so 8 bis 10 Stunden beschäftigt ist. Nur dafür. Ui. Also das ist extrem viel, was da geboten wird. Schaut da auf jeden Fall rein. Gut. Jetzt ist es so, jetzt haben wir ja ein Remake. Das Original war ja ein 2D-Pixel-Spiel gewesen. Wir hatten im Original die Sicht eher aus so einer schrägen Vogelperspektive gehabt, mit so diese Pixelfiguren. Wenn wir in einen Kampf reingegangen sind, hatten wir halt den klassischen rundenbasierten Kampfstil gehabt. Im Remake ist das komplett anders, und zwar ist nämlich jetzt alles in 3D komplett.
Wuhu! 3D! So.
Genau. Und da kann ich schon mal eins sagen. Ich finde ja, dass gerade was die Charaktere hergeben, das sieht schon ziemlich schön aus. Also mir gefallen die Charaktere. Vor allen Dingen gibt es auch sehr viele unterschiedliche Charaktere, auch bei den NPCs tatsächlich, was heutzutage ja auch eher eine Seltenheit ist oder immer noch eine Seltenheit bei vielen Rollenspielen ist. Und abgesehen davon, dass manche Gebiete immer noch teilweise eher matschige Texturen aufweisen, gerade wenn man so auf die Gebirge guckt oder auf den Boden, sieht es trotzdem sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Also ich habe ja auch die Switch 2-Version gespielt und muss auch sagen, für die Switch 2 spielt sich das richtig clean. Es gibt keine FPS-Einbrüche. Und teilweise gibt es ja auch wirklich so einiges an Animationen, was man halt bekommt, also an Effekten, gerade durch die Magie.
Okay.
So. Auf jeden Fall mit Estelle und Joshua gehen wir zu Gebiet nach Gebiet, Stadt zu Stadt, haben halt ganz normal, wie man es halt kennt, die Story, kriegen halt auch sehr viele Nebenmissionen, wofür wir ja auch belohnt werden, weil wir haben einen sogenannten Bracer-Rang, und je höher der Rang, umso bessere Belohnung kriegt man da am Ende halt auch raus. Das heißt, es ist schon ratsam, die halt mitzumachen. Und tatsächlich, ja, es gibt hin und wieder einige Fetch-Quests, so, die einfach nur sagen, geh dahin und töte was. So. Aber manche Nebenmissionen erzählen auch oder führen auch Charaktere ein, die du dann später im Laufe der Story nochmal triffst und sich dir dann anschließen. Das heißt, du kriegst schon mal so einen Vorgeschmack zu den Charakteren. Und so. Also du kannst halt auch direkt so sehen, oh, der könnte ein Partymember sein.
Okay.
Und was ich ganz cool finde, ist ja auch, also du könntest fast bei jedem NPC meinen, der könnte bei dir ins Team kommen. So unterschiedlich sind sie. Also gerade bei den Nebenmissionen. So.
Das kann man natürlich sagen, okay, das ist cool gemacht, wenn so Charaktere angeteased werden. Aber dann kann man sich natürlich auch direkt vorstellen, wenn ich jetzt einen Charakter habe, auf den ich mich an sich freue, und nur am Ende festzustellen, ah, das ist doch kein festes Partymitglied.
Ja.
Also es kann jetzt Vor- und Nachteil sein.
Ja, das mit der Party ist folgendermaßen. Und zwar je nach Region. Die Charaktere, die du in dein Team bekommst, verabschieden sich aber auch einfach mal wieder von der Story. Dann kriegst du wieder neue in deine Gruppe, die du halt da einfach triffst, sei es, ob du die halt irgendwo bei hilfst oder sonstiges. Aber du hast die halt schon mal irgendwo vorher, entweder als Text oder den Charakter selber schon mal gesehen.
Mhm.
Also grundsätzlich bist du hauptsächlich mit Estelle und Joshua das ganze Spiel am Bestreiten und kriegst halt hin und wieder mal für eine komplette Region. Und eine komplette Region ist im Prinzip ein ganzes Kapitel des Spiels. Mal ein Charakter oder zwei Charaktere hinzu, die dir halt für den Kampf helfen. Und so würde ich jetzt auch zum Thema Kampfsystem kommen. Denn auch dieser unterscheidet sich schon mal von dem Original. Und zwar ist es so, zum einen haben wir keine Random Encounter. Wir haben wirklich Gegner, die wir auf der Karte sehen und die wir auch angreifen können. So, Stichwort angreifen. Ein Feature, was erstmalig in Trials Through Daybreak eingeführt worden ist, ist der Wechsel zwischen Action-Kampfsystem und rundenbasiertes Kampfsystem. Das heißt, du kannst zu einem Gegner mit einem deiner Charaktere hingehen und kannst dann per Button-Smashing und einer Spezialfähigkeit den halt direkt auf dem Feld töten. Du kannst halt ganz normal halt ausweichen, wie man es halt aus so Action-Kampfsysteme kennt. Es ist nichts besonders Krasses, also man hat jetzt auch dafür keine speziellen Fähigkeiten, die man jetzt beibringen kann, womit man das beeinflussen kann. Aber du hast halt die Möglichkeit, so Kämpfe eher aus dem Weg zu gehen. Das andere ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Gegner mit diesen Kämpfen, es gibt ja eine Break-Leiste, nennt sich das. Wenn diese Breakleiste voll ist, ist der Gegner gestunt. Und wenn der Gegner gestunt ist, kannst du, also du kannst jederzeit per Knopfdruck in den rundenbasierten Modus wechseln. So ist es nicht. Aber wenn du halt der Gegner gestunt ist und du wechselst in den rundenbasierten Modus ein, dann kriegst du natürlich einen Präventivschlag und alle deine Charaktere haben eine Runde mehr.
So.
Im rundenbasierten Stil, welches auch sehr motivierend ist, finde ich, weil es nämlich anders ist als viele andere Rollenspiele, die man so kennt, wo man halt nur einen Knopf drücken muss oder zwei Knöpfe drücken muss, einen Befehl ausführen muss und der macht das dann, ist es so, du hast ein riesen Kampffeld, da sind stehen die Gegner, stehen deine Charaktere. Fähigkeiten, die du machst, ob Spezialfähigkeiten oder Magie, bringen eine gewisse Reichweite mit. Nehmen wir mal an, du hast hier zum Beispiel so einen Feuerzauber, der führt durch eine ganze Linie. Das heißt, du stellst deinen Charakter so hin, machst einen Zauber, dass er mit der Linie die meisten Gegner mitnimmt. So. Bei Zaubern ist das nochmal so ganz speziell, weil die brauchen Aufladezeit. Das heißt, wenn der Gegner dran ist, also nicht immer, manchmal passiert es auch, dass du halt sofort zaubern kannst. Oftmals ist es aber wirklich so, dass du halt diesen Zauber laden musst für eine Runde und der Gegner hat halt die Möglichkeit, aus dieser Linie auch zu verschwinden. Das gilt natürlich auch für die Angriffe des Gegners. Auch die bringen halt entsprechend, wenn sie nicht auf Single-Target sind, auf einen Charakter gehen, sondern auf AOE-Basis, auf alle, dass du, wie du es aus MMOs kennst, aus diesem Bereich mit deinen Charakteren, wenn die dran sind, rausgehen kann. So. Und dieses System sorgt halt für sehr, sehr strategisch viele Momente. Tatsächlich. Okay. So. Und das merkt man auch gerade bei den Bosskämpfen. Und die Bosskämpfe, die haben es zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad nochmal richtig in sich. Also ich hatte schon teilweise welche gehabt, wo ich halt den ganzen Kampf nochmal neu starten musste, weil die Gegner so viele AOE-Effekte ausgeführt haben und Ultimate- und Special-Angriffe, dass ich mir teilweise so dachte, boah, mit deinem Bild stimmt irgendwas. So, dann habe ich irgendwas an deinem Charakter geändert, habe diesem Charakter einen neuen Zauber beigebracht und ein bisschen ausprobiert und dann war der Kampf auch für mich machbar. So. Da will ich jetzt nochmal einpreschen. Es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Gerade wenn ich noch richtig im Kopf habe, 5 Stück, von sehr leicht bis zu sehr schwer. Also man kann sie schon so gestalten, wie man möchte. Im Prinzip ist für jeden Art der Spieler dabei, was großartig ist. Und zweitens das Beibringen von Zaubern und Fähigkeiten. Dafür gibt es das sogenannte Orb-System. Das Orb-System. Und mit diesen Orb-Systemen hat man so Kugeln. Diese Kugeln beeinflussen deine Werte für deinen Charakter, können dir aber auch neue Angriffe beibringen. Die kannst du in so Slots reinpacken auf deinen Charakter. Dein Charakter hat mehrere Slots. Du kannst auch mehr Slots freischalten, indem du die bestimmte Währung dafür sammelst. Du kannst auch für diese Währung, die du sammelst, auch entsprechende Fähigkeiten dir erkaufen, einfach oder herstellen beim Schmied. So. Und ja, damit kannst du dann zum Beispiel, sagen wir mal, Verteidigung Plus drauf machen und dann lernt dein Charakter die Fähigkeit Erdschild. Jetzt dumm gesagt. So. Und so kannst du dann halt deine Charaktere so ein bisschen bauen, wie du möchtest. Das habe ich gerade ein bisschen zu viel.
Jetzt. Ja, okay. Also es ist ja an sich schon gut, wenn man Charaktere frei bauen kann, aber es ist ja dann wieder schwierig, wenn du halt so einen Charakter hast, der halt quasi nach dieser Region wieder weggeht.
Ja, die Sachen kriegst du aber wieder.
Also ja, dann okay, dann geht's ja sogar. Ja, es ist sehr viel Input gewesen, erstmal alles verdauen. Meine typische Frage, wir haben JRPG, wie sieht's mit Soundtrack aus? Also, ja, es hat Soundtrack, aber guter Soundtrack, nerviger Soundtrack, gibt's klassischen Soundtrack.
So ja, angenehm und guter Soundtrack, ich muss halt sagen, nicht drauf geachtet. Doch das schon, ja. also ich habe mich auch teilweise ein bisschen erwischt, wie ich zum Beispiel das Battle- oder Boss-Battle-Team einfach mal laufen lassen habe. So. Aber auch so die Städte oder generell so von den Landschaften her, das ist auch halt alles auch so stimmig, auch von den Sounds her. Und auch die Synchronisation, die in dem Spiel teilweise auch neu ist, komplett.
Schön.
Ist halt auch fabelhaft, also. Aber man darf jetzt halt nicht erwarten, dass das jetzt alles so in die Richtung actionreich geht, weil das Spiel ist auch so, also gerade der erste Teil ist so ein bisschen bekannt als cozy JRPG. So, und das merkst du halt auch innerhalb der Story. Auch wenn Story, das Worldbuilding, die Charaktere klasse sind. Ne, gerade die Charaktere machen riesen Spaß. Also die tollpatschige Art von Estelle, die mag ich wirklich gerne. Genauso wie diese eher ernste Art von Joshua. Ja.
Also da gehen Geschmäcker halt wieder auseinander. Ich weiß, ich fand sie in der Demo unheimlich anstrengend und nervig. Weil ich hatte bei ihr das Gefühl, sie will sich in den Vordergrund spielen und ihn halt verdrängen. Das war so mein erster Eindruck von der. Deswegen fand ich die unheimlich anstrengend. Aber ich habe es auch nicht lange gespielt. Weil ich glaube, ich eine Phase hatte, Sinnheitpunkt, wo ich einfach nur was spielen wollte, ohne großartig Anlaufzeit. Und da war das Spiel definitiv falsch. Beziehungsweise die Demo.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil Estelle ist gerade zu Beginn auch wirklich sehr, sehr anstrengend.
Ach, und, sehr schön, dass du sagst.
Aber je mehr man spielt, man gewöhnt sich auch irgendwann einfach an die Charaktere. Und ich muss halt wirklich zugeben, dass ich wirklich sehr oft für mich zumindest ein Grinsen im Gesicht hatte. So, weil das Spiel ist halt farbenfroh. Es ist halt in vielen Sachen wirklich froh. So und happy. Und das ist ja auch wirklich das Problem gleichzeitig auch, denn die eigentliche Story, es dauert extrem lange oder beziehungsweise das Tempo ist halt unglaublich langsam. Muss man da halt wirklich zu den eher finsteren Sachen kommen. Halt, ne? Aber muss jetzt ein Spiel super actionreich sein und immer so dunkel, finde ich jetzt nicht.
Nö.
So, also, ich finde gerade.
Es kann auch mal ein schönes JRPG sein. Da wäre jetzt halt meine nächste Frage gewesen. Ist es so das typische JRPG, was sich irgendwann dahin entwickelt, dass du die ganze Welt retten musst? Kannst du das zu dem aktuellen Punkt sagen oder noch nicht?
Kann man zu dem aktuellen Punkt nicht wirklich sagen.
Okay. Weil
darauf würde ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen.
Okay, dann machen wir uns halt nichts vor, ne? Weil viele JRPGs fangen harmlos an, wie mit, ja, bring Oma Gertrud hier den Korb, wo der Kuchen drin war, zurück. Und am Ende, keine Ahnung, kämpfst du halt gegen Sephiroth. Sag ich jetzt mal so, Larifari dahergesagt.
Ja.
Und Sephiroth ist ja bekanntlich als großer Endboss.
Ja, ich glaube, so einen Vergleich darfst du gar nicht aus dem ersten Teil von diesem Spiel tatsächlich ziehen.
Okay.
Also der gesamte Teil ist mehr noch so auf entspannt, tatsächlich.
So.
Das wird jetzt alles mit den nächsten Teilen mehr in dieser, wir gehen in diese dunklen Richtung gehen, passieren. Also gerade auch bei den anderen Spielen ist das ja genauso. Ne? Also wenn ich mal jetzt zum Beispiel Trials of the Cold Steel nehme, das fängt ja auch relativ froh an und das spielt ja auch in so einer Schule und so. Und erst, davon gibt es ja auch vier Teile und erst mit dem dritten und vierten Teil, wenn man sich das mal einmal so durchliest, dann denkt man so, okay, krass, wie viel da noch passiert. Naja, also das ist ja auch bei dem allerersten Teil so. Also es ist wirklich ein Spiel, was sich als Trilogie wirklich aufbaut halt. Also wo du halt mit den Charakteren mitgehst. Als dass sie einfach nur da sind. Und halt Action und Action und Action haben.
Ja.
Also nicht, dass es jetzt auch schlecht ist. Es ist definitiv nicht. Ne? Aber es geht halt schon etwas anderen.
Mhm. Bevor ich dann zu meiner zu meiner entscheidenden Frage am Ende dieser Aufnahme komme. Hast du noch irgendetwas zu sagen?
Ja. Und zwar haben wir erstmalig deutsche Texte. Oder generell multilinguale Sprache. Das heißt, es sind mehrere Sprachen drin. Liegt aber auch daran, dass das Spiel nicht von NIS, welches die Original-Publisher sind, vertrieben worden ist, sondern von Ganhu so komplett. Okay. Finde ich sehr toll. Ich hoffe, dass Teil 2 und 3 auch diese deutsche Sprache haben werden. Also zumindest für uns. Ne? Und natürlich klar für die anderen Leute halt, die entsprechenden anderen Sprachen. Spanisch, Französisch, etc. So, dann muss ich halt sagen, dass im Kampf auch wenn man freie Kamerabewegungen hat und man für die Magie halt diese AOE-Linien und alles auswählen kann, die Kamera ist der größte Feind. Tatsächlich. Weil wie oft hatte ich nämlich das so gehabt, dass der Charakter quasi aus dem Bild war, der Charakter aber dran war ich den Zauber ausgewählt hatte, ich aber nicht gesehen habe, wo dieser Cursor ist. Mhm. So. Und erst wenn ich dann halt mit der Kamera einmal drehe, wieder zwar auf den Charakter, dann habe ich das wieder richtig. Das ist mir wirklich sehr, sehr oft passiert und sorgt auch teilweise dafür, dass ich mich zum Beispiel verklickt habe an manchen Stellen, weil ich es teilweise falsch gesehen habe. Mhm. Das ist leider etwas, was so ein bisschen stören kann. Dauer. Positiv im Game ist aber, dass es sowas wie Quality of Life ist. Es gibt einen Hyperspeed-Modus. Das heißt, du kannst dieses Spiel bis auf fünffache Geschwindigkeit stellen. Und mein Gott, ich liebe diesen Hyperspeed-Modus. Und zwar in allen, sei es in Story, Nebenmission, Grinding. Es macht alles so schön angenehm und so schön schnell. Also, klar, du kannst dir damit sehr, sehr viel Zeit auch sparen zum Durchspielen. Wirklich viel Zeit. Ne? Aber es ist einfach wunderschön. Ich liebe das. So. Und gut. Sonst hätte ich wirklich nichts zu sagen. Also bin ich begeistert.
Ja, doch, eine Sache hast du noch zu sagen. Deine Wertung.
Ah, verdammt, die Wertung. Ja, das soll ich sagen. Es ist ein großartiges JRPG meiner Meinung nach. Und man sollte es auf jeden Fall mal eine Chance geben. Sofern man aber auch so ein bisschen mit Cozy anfangen kann, sei man dabei merkt, ich habe das Spiel eine 84 gegeben.
Ja, da hört es. 84% für Trails in the Sky First Chapter. Wenn euch das alles noch nicht überzeugt hat, habt ihr immer noch die Chance, die Demo runterzuladen, die mal anzutesten, wo wir auch schon gehört haben, dass es da für eine Demo auch viel Content gibt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei dir, Dennis.
Ja, gerne.
Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ja bei einem weiteren Remake-Test zu einem gewissen JRPG. Vielleicht bald, vielleicht auch nicht. Wir hören uns, wir hören dich, ich höre uns. Bis bald.
Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.